Herzlich willkommen im Sprachlabor Mikros Dynamis. Wir haben an den Reglern gedreht und wir präsentieren Ihnen die aktuelle Ausgabe unserer halbstündigen Sendung. Unser Ziel: unaufdringliche Impulse geben, um den Namen unseres großen Gottes zu erheben. Wir glauben an Worte, die Leben verändern und bereichern. Mit Begeisterung und kreativen Ideen produzieren wir christliche Audiomedien für unsere Hörer. Seit unseren Anfängen im Jahr 2008 liegen uns einsame, blinde und sehbehinderte Menschen am Herzen. In Deutschland sind es immerhin über 500.000. Und diese Menschen sind aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, Gedrucktes zu handhaben. Die Inhalte von Büchern, Zeitschriften oder christlichen Flyern sind für sie ohne fremde Hilfe nicht zugänglich. Wir möchten etwas bewegen. Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Am Mikrofon Alexander Schmidt. Gehören Sie eigentlich zu den Menschen, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten? 2 Monate sind vorüber im Jahr 2018. Darf ich vorsichtig fragen, was aus Ihren Vorsätzen geworden ist? In der nachfolgenden Kurzandacht geht es um Vorsätze. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. 2. Mose 12, 2. Vorsätze zum neuen Jahr sind gut, aber zerbrechlich. Das heißt, sie werden leicht gebrochen. Gebete zum neuen Jahr sind besser, denn sie steigen empor zum Thron Gottes und setzen die Räder der Erhörung in Bewegung. Wenn wir heute am Beginn eines neuen Jahres stehen, sollten wir uns die folgenden Gebetsanliegen zu eigen machen. Herr Jesus, ich weihe mich dir heute ganz neu. Ich will, dass du mein Leben im kommenden Jahr in die Hand nimmst und es zu deiner Ehre gebrauchst. Nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Ich bitte dich, mich vor Sünde zu bewahren und allem, was deinem Namen irgendwie Unehre macht. Lass mich für den Heiligen Geist belehrbar bleiben. Ich möchte für dich vorwärts gehen. Lass mich nicht in den alten Trott verfallen. Mein Wahlspruch für dieses Jahr sei: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Alle Ehre soll und muss dir gehören. Hilf mir, sie nicht für mich selbst zu begehren. Lehre mich, jede Entscheidung zu einer Sache des Gebets zu machen. Ich habe Angst davor, mich auf meinen eigenen Verstand zu stützen. Ich weiß, Herr, dass nicht beim Menschen sein Weg steht, nicht bei dem Manne, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Möge ich der Welt sterben, ja auch dem Lob oder Tadel von Freunden und Bekannten. Gib mir eine ungeteilte, reine Sehnsucht, das zu tun, was dir wohlgefällt. Bewahre mich davor, andere zu kritisieren und schlecht über sie zu reden. Hilf mir, dass meine Worte zum Nutzen und zur Auferbauung sind. Führe mich zu Seelen in Not. Ich möchte ein Freund der Sünder werden, wie du es bist. Gib mir Tränen des Erbarmens für die Verlorenen. Lass mich sehen die Mengen, wie mein Heiland es tat, bis meine Augen vor Tränen sind blind. Lass voll Mitleid mich blicken auf die irrenden Schafe und sie lieben aus Liebe zu ihm. Herr Jesus, bewahre mich davor, kalt, bitter oder zynisch zu werden, gleichgültig, was in meinem Leben als Christ auch geschehen mag. Leite mich in meinem Umgang mit Geld. Hilf mir, ein guter Verwalter aller Dinge zu sein, die du mir anvertraut hast. Hilf mir, jeden Augenblick daran zu denken, dass mein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Möge diese gewaltige Wahrheit mein ganzes Verhalten beeinflussen. Und, Herr Jesus, ich bete, dass dies das Jahr deiner Wiederkunft sei. Ich sehne mich danach, dein Angesicht zu sehen und in Anbetung vor dir niederzufallen. Möge im kommenden Jahr diese glückselige Hoffnung in meinem Herzen frisch bleiben und mich von allem loslösen, was mich an diese Erde fesselt. Ja, möge sie mich immer auf den Zehenspitzen der Erwartung halten. Amen. Komm, Herr Jesus. Aus dem Andachtsbuch Licht für den Tag von William MacDonald. Es folgt der zweite Teil des Interviews mit Dr. Klaus-Dieter Weber. Dr. Klaus-Dieter Weber ist ärztlicher Leiter des christlichen Krankenhauses in Tank in Pakistan. Dieses Krankenhaus besteht seit 150 Jahren. Dr. Weber ist Mediziner und er ist gleichzeitig christlicher Missionar. Im Interview bekommen Sie einen kleinen Einblick in seine Arbeit. Alltag als ärztlicher Leiter dieses Krankenhauses aus?
Das hängt davon ab, wie viele andere Ärzte da sind. Wenn ich alleine bin, kann ich praktisch überhaupt keine Verwaltungsarbeit machen. Dann bin ich mit den medizinischen Anforderungen völlig ausgefüllt. Und 24 Stunden, 7 Tage lang, jeden Monat im Dienst zu sein, das schlaucht ganz schön. Deshalb versuche ich mir, alle unnötigen Arbeiten vom Hals zu halten. Und zu den unnötigen Arbeiten zähle ich einen Großteil der Verwaltung. Das können andere viel besser als ich. Und ich mag es überhaupt nicht, in Sitzungen anwesend zu sein und zu besprechen, ob die Gärtner jetzt in diese oder in jene Lohnskala eingeordnet werden müssen, obwohl ich das eigentlich auch bestimmen müsste. Ich konzentriere mich schon auf die medizinischen Angelegenheiten. Mir obliegt es, Ärzte einzustellen und leider auch wieder zu entlassen, wenn sie sich als nicht gut erweisen. Ich muss darauf achten, dass die hygienischen Vorschriften eingehalten werden. Und ich muss meine Augen offen halten, dass so Basisanforderungen an ein Krankenhaus, eben wie Hygiene, Sauberkeit und Wasserversorgung und dergleichen, dass das alles stimmt. Es ist natürlich schwierig, das nebenbei noch zu machen. Und ich versuche, so viel wie möglich zu delegieren. Meine Hauptaufgabe ist halt Medizin. Und ich bin von Haus aus bin ich Chirurg. Ich bin Facharzt für Chirurgie und für Allgemeinmedizin. Und das bedeutet natürlich, dass ich einen großen Teil des Tages im Operationssaal stehe und Leute operiere. Die meist durchgeführte Operation ist natürlich der Kaiserschnitt, weil so viele komplikationsreiche Schwangerschaften bei uns vorkommen. Mein Rekord war an einem Tag innerhalb von 24 Stunden 8 Kaiserschnitte zu machen. Und zwar alle Kaiserschnitte waren medizinisch notwendig. Es war also kein Wunsch-Kaiserschnitt dabei. Das tun wir sowieso nicht. Aber dann kommen auch noch alle anderen Operationen dazu, wie Brüche, Steinoperationen, ab und zu auch mal seltenere Sachen, die ich dann im Internet erstmal nachgucken muss und mir dann einen Operationsplan zurechtlegen muss. Aber Gott hat bisher zu allem Gelingen gegeben. Es ist also kaum jemand mal auf dem Operationstisch geblieben und ich bin so dankbar, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Wenn ich viele von den Operationen hier in Deutschland gemacht hätte, wäre bestimmt die Erfolgsquote viel geringer gewesen. So sieht man also da schon Gottes Segen und dass ich unter seiner Leitung die Operation durchführe.
Ja, beschreib einfach mal deinen Arbeitsplatz, auch wenn du jetzt so in dem OP-Raum stehst, im Vergleich zu einem deutschen OP-Raum. Wie schaut es dort aus in Pakistan?
Es ist alles viel, viel primitiver, aber ich hoffe, dass die Sauberkeit allmählich gleich wird. Das ist mein Hauptanliegen, die Sterilität wahrzunehmen und zu erzeugen. Das bedeutet natürlich, dass man immer wieder alle Leute beobachten muss und zurechtweisen muss, die dagegen verstoßen. Aber wenn wir nicht auf Hygiene im OP achten, dann haben wir einen großen Teil von Wundinfektionen hinterher. Und das würde der Reputation des Krankenhauses natürlich auch Abbruch tun. So ist ein großer Teil meiner täglichen Aufgaben ist eben Supervision, also andere zu beobachten und zu sagen, was falsch ist. Unterschiede zu Deutschland bestehen also einmal darin, dass vieles viel primitiver ist. Und zweitens, dass es nicht ganz so steril ist. Und das Dritte ist, dass wir viel weniger Personal haben und das Personal mehrere Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen muss. So haben wir zum Beispiel keinen Anästhesisten. Ich muss also für die Anästhesie und die Operation gleichzeitig sorgen und muss dann auch eingreifen, wenn irgendein Anästhesie-Zwischenfall besteht, wie ein Herzstillstand oder irgendwas mit der Atmung, dass ich dann die Operation unterbrechen muss und dann Wiederbelebung machen muss. Das würde in Deutschland natürlich nicht passieren. Da hat man für jedes bisschen seine Leute und für jeden auch einen Ersatzmann. Das ist ein großer Teil der Arbeit in Pakistan, dass man improvisieren muss und viele Sachen gleichzeitig übernehmen muss.
Woran merken die Patienten eigentlich, dass ihr Christen seid, dass eure Motivation ist, dem Nächsten zu dienen? Was kennzeichnet euren christlichen Dienst?
Das ist unser Hauptanliegen. Wir möchten, dass die Leute wissen, wenn sie ins christliche Krankenhaus kommen, dass sie mit Christen in Berührung kommen, die auch von ihrem Glauben sprechen und ihren Glauben leben. Und ich glaube, das gelingt uns. Die Leute wissen Bescheid. Wer zu uns kommt, der erwartet sozusagen, dass er angepredigt wird. Die Leute wissen, dass wir jeden Morgen auf allen Stationen eine Andacht haben, die nicht nur in der Landessprache Urdu passiert, sondern immer wieder auch in Paschtu, weil viele Patienten, vor allem Patientinnen, nur Paschtu sprechen und kein Urdu, weil sie zu dem Volksstamm der Paschtunen gehören, die sich über Afghanistan und Pakistan verbreiten. Die Leute wissen also, dass sie in ein christliches Krankenhaus kommen und dass sie auch mit christlichen Ideen in Berührung kommen. Das hält sie aber nicht abzukommen, sondern macht sie vielleicht sogar noch neugieriger. Wir beten mit jedem Patienten vor jeder Operation. Und ich habe in den 8 Jahren meines Dienstes nicht einmal erlebt, dass ein Patient das Gebet verweigert hat. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das in Deutschland einführen wollten, was für ein Aufschrei durch die Medien käme, wenn jeder Patient verpflichtet wäre, ein Gebet mit anzuhören oder mitzusprechen vor jeder Operation. Insofern haben wir es da leichter in Pakistan.
Gib uns doch bitte noch ein paar Informationen zu dieser Ulla Schmitz Memorial School.
Ja, wir sind stolz, dass wir eine Grundschule auf dem Gelände haben. Vor 5 Jahren wurde sie gegründet mit dem Ziel, dass die Kinder unserer christlichen Mitarbeiter nicht auf die muslimischen Schulen im Ort gehen müssen, wo sie vielleicht gemobbt werden und auch eigentlich nicht so viel lernen. Und wir haben diese Schule gegründet und nach meiner Vorgängerin benannt, die Dr. Ulla Schmitz. Und die Schule blüht auf im Moment. Wir mussten im letzten Jahr ein Stockwerk zubauen und wir überlegen jetzt, dass wir ein ganz neues Gebäude errichten müssen, weil die Schülerzahlen explodieren. Wir haben eine schottische Direktorin der Schule, die ausgesprochen fähig ist, einheimische Kräfte als Lehrer anzuwerben und anzulernen. Und die Kinder, die wir betreuen, es sind im Augenblick 50 bis 60 Kinder, kommen sehr, sehr gerne zur Schule, ganz im Unterschied zu den deutschen Kindern. Die Unterrichtssprache ist Englisch, wobei in den unteren Klassen auch durchaus Urdu gesprochen wird. Aber die Unterrichtssprache in den höheren Klassen ist dann ausschließlich Englisch. Und die Kinder sind stolz, dass sie dann Englisch lernen und Englisch sprechen können, weil als Englisch sprechende Menschen hat man in Pakistan viel, viel bessere Berufschancen. So haben wir jetzt Klassen bis Klasse 6 und weiter wollen wir auch nicht. Das würde unsere Fähigkeiten übersteigen. Aber sogar Leute aus der Stadt, Autoritäten der Stadt, schicken ihre Kinder auf unsere Schule, weil sie davon überzeugt sind, dass sie dann bessere Chancen später haben.
Was können eigentlich Christen von hier aus tun? Wie können wir euch unterstützen?
Mein Hauptanliegen ist, Beter zu gewinnen. Die Missionare, die dort vor Ort leben, haben mit viel Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Klima ist mörderisch, die Wasserversorgung ist schlecht, die Stromversorgung ist schlecht, man ist Malaria gefährdet, Infektionskrankheiten sind sehr häufig. Direkt kann uns eigentlich niemand vor Ort helfen. Auch mit Geld ist uns nicht gut geholfen. Wir brauchen Gebet. Leute in der Heimat, die für uns beten, tragen die Arbeit eigentlich. Ohne Gebetsunterstützung aus der Heimat würde unsere Arbeit dort sehr schnell zusammenbrechen. Und ich bin so dankbar für viele Menschen, die uns im Gebet unterstützen, die Arbeit mittragen, vor unseren Herrn bringen und damit die Missionare direkt unterstützen.
Ich habe ja am Anfang des Interviews von Dr. Klaus-Dieter Weber zum Persönlichen oder zum Du gewechselt. Wie wirst du eigentlich von deinen Kollegen oder Mitarbeitern genannt?
In Pakistan gibt es ja keine Nachnamen. Dort bin ich nur der Dr. Klaus, ganz offiziell. Auch wenn in der Zeitung von mir die Rede ist, was oft der Fall ist, werde ich nur Dr. Klaus genannt. Das finde ich aber sehr schön. Das ist eine ziemlich private Atmosphäre dann und wir Missionare untereinander reden uns natürlich sowieso nur mit Vornamen an. Wir sind sozusagen eine Familie. Ich habe da erlebt, was in Matthäus 19 steht, wenn jemand Vater, Mutter oder Kinder verlässt und sich im Reich Gottes nützlich macht. Jesus sorgt dafür, dass die Familie ersetzt wird. Ich habe so viele Geschwister, die mir fast lieber sind als Familienangehörige. Nicht nur in Pakistan, auch in Deutschland.
Was hat dich eigentlich in letzter Zeit geprägt oder was für ein Bibelwort ist dir wichtig geworden?
Ganz wichtig ist mir in letzter Zeit die Jahreslosung für 2018 geworden. Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers. Ich bin natürlich als Missionar derjenige, der das lebendige Wasser zu den Menschen bringt. Aber ich persönlich bin auch davon abhängig. Und meine Verbindung zu Jesus ist unheimlich wichtig zum Überleben. Wenn ich nicht in ständiger Verbindung mit meinem Herrn bin und das Wasser, das lebendige Wasser trinken kann und weitergeben kann, dann wird meine Missionsarbeit vergeblich sein.
Dr. Klaus, ich bedanke mich herzlich für das Interview.
Gern geschehen.
Wir präsentierten Ihnen ein aktuelles Interview mit Dr. Klaus-Dieter Weber, ärztlicher Leiter des christlichen Krankenhauses in Tank in Pakistan. Dr. Weber reagierte sofort auf unsere Anfrage und wollte sehr gerne ein Interview geben und von seiner Arbeit als Chirurg und Missionar berichten. Hören Sie nun etwas aus der Geschichte des Gründers der China-Inland-Mission, Hudson Taylor.
Oder Hudson Taylor, ein Mann, der Gott vertraute. Und sie erlebte es, dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Diese echte Umkehr mit allem, was ihr dadurch geschenkt wurde, befähigte sie nun zum Missionsdienst. Dieser war alles andere als das philanthropische Unternehmen, zu dem sie sich aus Liebe zu den Eltern entschlossen hatte. Es war ein natürlicher und notwendiger Ausdruck ihrer tiefen, zunehmenden Liebe zu Jesus Christus, ihrem Erlöser, Herrn und König. Er hatte für sie alles neu gemacht, und das für Zeit und Ewigkeit. Das Wenigste, was sie nun für ihn tun konnte, war eine völlige Hingabe ihres Lebens an ihn. Darum nahm sie mit einem ihr bisher unbekannten Frieden ihren reichen, oft schwierigen Dienst in Miss Eldersays Schule auf. Diese Schule war ein vorbildliches Institut, schrieb Dr. W. Martin, später Rektor der Universität Peking. 3 Jahre diente ich auf Miss Aldersays Wunsch ihrer Hausgemeinde als Seelsorge. Ich erinnere mich gern an die Energie, die diese seltene Frau trotz ihrer schwachen Kraft und mancherlei Gebrechen auszeichnete. Sie machte auf die gläubigen und heidnischen Chinesen einen tiefen Eindruck. Letztere glaubten allerdings, Miss Aldersay sei als Abgesandte Englands nach China gekommen, weil England von einer Königin regiert wurde. Sie stellten sogar die Behauptung auf, der britische Konsul gehorche jedem ihrer Befehle. Für ein junges Mädchen wie Maria war das kein leichter Posten. Gewiss, sie lebte mit ihrer Schwester zusammen und fand im Missionskreis in Ningpo einige Freundinnen. Sie kannte jedoch niemanden, der sie in den wichtigsten Dingen verstanden hätte. Aber dann kam er, der junge Missionar. Sie war sofort tief beeindruckt von ihm, denn sie erkannte in ihm einen Menschen mit dem gleichen Verlangen nach Heiligung und ständiger Gemeinschaft mit Gott. Irgendetwas ging von ihm aus, das beruhigend wirkte. Sie fühlte sich von ihm verstanden. Die Welt, in der er lebte, war wirklich, und er rechnete offensichtlich mit einem lebendigen, allmächtigen Gott. Obgleich sie ihn selten sah, bedeutete ihr das Wissen um sein Nahesein Trost. Als er nach 7 Wochen Ningpo wieder verlassen hatte, wunderte sie sich sehr, dass sie ihn vermisste. Deshalb war ihre Freude und Überraschung groß, als er wieder nach Shanghai zurückkehrte. Es mag sein, dass ihr damals die Augen aufgingen und sie die Gefühle verstand, die sie für ihn empfand. Auf jeden Fall blieb ihr der Zustand ihres Herzens nicht länger verborgen, und sie gab ihn vor sich selbst und vor Gott offen zu. Doch mit keinem Menschen hätte sie darüber reden mögen, da sie nur zu gut merkte, dass sein chinesisches Gewand und seine ganze Art des Umgangs mit Chinesen ihren Bekannten missfielen. Sie betete viel in dieser Zeit und ließ sich nichts von dem anmerken, was in ihrem Inneren vorging. Im Süden von Ningpo, nicht weit von Miss Eldersays Schule, lebte seit einiger Zeit die kleine Missionarsfamilie Jones. Durch des Vaters Krankheit war die Familie lange Zeit in Hongkong aufgehalten worden. Die Krankheit und das Sterben ihres ältesten Kindes war dann noch dazugekommen. so war viel Leid über diese Freunde hineingebrochen, seitdem sie das Land ihrer Berufung betreten hatten. Als sie dann im Juni nach Ningpo kamen, bot sich ihnen Maria als gelegentliche Hilfe an. So oft die Arbeit in der Schule es ihr erlaubte, begleitete sie Mrs. Jones auf ihren Hausbesuchen in der Stadt. Es war nicht zu vermeiden, dass der junge Engländer Maria zuweilen im Hause seiner Freunde traf und er an ihr Gefallen fand. Ihr aufrichtiges und natürliches Wesen zog ihn an. Es dauerte nicht lange und sie begegneten sich wie alte Bekannte. In vielen wichtigen Fragen waren sie gleichen Sinnes. Bald erfüllte sie sein Denken ganz. Vergeblich wehrte er sich gegen das Verlangen, sie öfter zu sehen. Doch ihr Bild ließ sich nicht aus seinen Gedanken verbannen. Seine Berufung zur Arbeit im Inneren des Landes schien von ihm ein eheloses Leben zu verlangen. Schon in wenigen Wochen oder Monaten konnte sich die Tür nach Swatow wieder auftun. Wartete er nicht Tag um Tag auf die Führung seines Herrn und lastete nicht die Nöte jenes Gebiets beständig schwer auf ihm? Sollte er nicht mehr in den Süden Chinas geführt werden, dann hoffte er doch, irgendwo in der Nähe eine Pionierarbeit mit all ihren Gefahren anfangen zu können. Nein, er durfte seinen Gedanken an sie nicht zu viel Raum lassen. Wie durfte er, der nirgends ein eigenes Heim, ein Einkommen oder irgendeinen festen Plan für ein gesichertes Leben kannte, an eine Heirat denken? Er besaß einfach nicht das Recht dazu. Obwohl er Vertreter einer Missionsgesellschaft war, hieß das noch nicht, dass er bestimmt mit einer finanziellen Versorgung rechnen konnte. Schon seit Monaten hatte er kein Geld von ihr bezogen, er wusste ja von ihren Schulden. Es waren vor allem Mr. Bergers Gaben, durch die der Herr seine Bedürfnisse deckte. Wer konnte voraussagen, dass es weiter so blieb? Auf keinen Fall dürfte er sich darauf verlassen. Was würde Maria und jene, denen sie anvertraut war, zu einem Leben aus Glauben in China sagen, Glauben sogar für das tägliche Brot? Es war nun einmal so. Er durfte nicht an eine Heirat denken. Er musste gegen das Verlangen ankämpfen, das ihn zuweilen ganz erfüllte. Die Ereignisse im Süden halfen ihm, seine Gedanken auf andere Dinge zu richten. Wie ein Blitzstrahl schlug die Nachricht im Missionskreis ein, dass England sich mit China wieder im Krieg befinde. Im Augenblick war ein einziger Funke zur lodernden Flamme geworden. 14 Jahre lang hatte England versucht, das Recht zur Einfuhr von Opium nach China zu erlangen. Trotz der Ablehnung des Kaisers Tao Kwang, der auf keinen Fall das flüssige Gift eingeführt haben wollte, hatte das Schmugglergeschäft ungeachtet des Vertrages weiter geblüht. Nun war der zweite Opiumkrieg aufgebrochen und vor den Toren Kantons donnerten die Geschütze. Mitte November erreichten Berichte die nördlichen Häfen, wonach die Erregung unter den Chinesen von Ningpo mit seiner großen Zahl dort ansässiger Kantonesen aufs Höchste gestiegen wäre. Anfang Januar wurde ein Plan zur Vernichtung aller Ausländer in der Stadt und ihrer Umgebung rechtzeitig entdeckt. Die uns allen drohende Gefahr war so groß, schrieb Dr. Parker, dass die in der Kolonie lebenden Kaufleute sich auf die Flucht vorbereiteten. Sie brachten ihre Waren auf ein Boot, das jederzeit zum Auslaufen bereit lag, und ließen ihre Häuser von bewaffneten Männern bewachen. Nach viel Gebet entschlossen sich Mr. Jones und ich, die Frauen und Kinder nach Shanghai zu senden. So kam es, dass Hudson Taylor, der den Shanghai-Dialekt beherrschte, diese auf der Reise begleitete. In Shanghai konnte er ebenso arbeiten wie in Ningpo, und darum ging es doch. Vielleicht würde sich die Abwesenheit der Missionsleute auf Monate erstrecken. Persönlich hätte er viel darum gebeten, gerade jetzt in Ningpo bleiben zu dürfen, um über der einen zu wachen, die ihm so viel bedeutete. Doch Miss Eldersay wich nicht von ihrem Platz, und ihre Helferinnen wollten sie nicht allein lassen. Marias Schwester Burella hatte sich kurz vorher verlobt. Sie besaß also einen Beschützer.
Unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Alexander verabschiedet sich von allen Hörern. Danke für das Zuhören. Und wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder, wenn es heißt Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Tschüss.